Deutschlandfunk Interview.
Der Bericht von Jürgen König und die angesprochene STIKO tagt in diesen Minuten zu diesen Fragen. Kurz vor der Sendung habe ich noch mit der stellvertretenden Vorsitzenden sprechen können, Sabine Wicker, Professorin für Arbeitsmedizin an der Uni Frankfurt. Ich habe sie zunächst gefragt, warum die STIKO findet, dass das Vorgehen Sachsens, die Impfpriorisierung aufzuweichen, keine gute Idee ist.
Also wir von der Ständigen Impfkommission haben diese Frage der bevorzugten Impfung von Menschen auch aus Hochinzidenzgebieten noch nicht abschließend diskutiert. Und deswegen möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Frage noch nicht äußern.
Ich frage, weil Ihre Kollegin Eva Hummers, auch Mitglied der STIKO, hat sich heute schon bei den Kollegen vom RBB klar gegen das sächsische Vorgehen ausgesprochen. Also das ist eine Einzelmeinung.
Wie gesagt, wir haben es noch nicht abschließend diskutiert und es ist natürlich eine wichtige Fragestellung, aber ich kann Frau Hummers dahingehend auch bestätigen, dass es natürlich immer schwierig ist, wenn in unterschiedlichen Gebieten unterschiedlich geimpft wird, dass man im Prinzip ja auch eine Systematik bei der ganzen Sache haben muss und dass man da möglichst transparent vorgehen muss.
Aber transparent kann es ja sein, einfach zu sagen, okay, wir impfen im Vogtlandkreis beispielsweise zuerst, eben weil da das Pandemiegeschehen aus dem Ruder läuft. Das ist ja nicht gleich intransparent.
Das stimmt, da haben Sie natürlich recht, aber gehen wir doch noch einfach mal einen Schritt bitte zurück. Also wir von der Ständigen Impfkommission haben gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat und der Leopoldina Impfziele formuliert. Und diese Impfziele sind meines oder unseres Ermessens sehr wichtig, dass man versteht, was einfach die Grundlage der Priorisierung ist. Und was sind denn die Impfziele bei der Covid-19-Impfempfehlung? Wir wollen schwere, mitunter tödliche Covid-Verläufe verhindern. Wir wollen all diejenigen schützen, die ein erhöhtes arbeitsbedingtes Infektionsrisiko haben. Und wir wollen natürlich die Transmission, also die Übertragung auf vulnerable Patientengruppen verhindern. Und wir haben in den vergangenen Tagen beeindruckende Zahlen, beispielsweise aus Mecklenburg-Vorpommern gesehen, mit der Impfung der über 80-Jährigen. In Mecklenburg-Vorpommern sieht man deutlich weniger schwere Erkrankungen und Todesfälle bei den geimpften Kollektiven. Und das ist meines Ermessens auch ein wichtiger Hinweis, dass die Priorisierung funktioniert.
Nun hat Mecklenburg-Vorpommern eben keine Grenze zu Tschechien, wo wir wissen, da ist das Infektionsgeschehen ein ganz anderes. Da sind die Inzidenzzahlen viel höher. Möglicherweise erreicht man in Sachsen ja diese Ziele, die Sie formuliert haben, auch dadurch, dass man eben Infektionsherde unter Kontrolle bringt und dann werden im Prinzip weniger Menschen angesteckt und auch weniger 80-Jährige, weniger Patienten aus Hochrisikogruppen. Möglicherweise ist das da ja das bessere Vorgehen. Das kann ja sein.
Möglicherweise kann es zu einer Verminderung der Infektion führen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir von der Ständigen Impfkommission diese Frage noch nicht abschließend diskutiert haben. Und ich möchte hier zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht vorweggreifen.
Diskutieren Sie dann heute, wenn Sie sich treffen, auch die Frage, ob Hausärzte jetzt zügiger in die Massenimpfung mit einbezogen werden sollen?
Das Impfen von Hausärzten oder auch Fachärzten bietet meines Ermessens eine sehr große Chance, dass wir das Tempo bei den Impfungen doch relativ schnell sehr gut erhöhen können. Die Hausärzte und auch die Fachärzte blicken auf eine jahrzehntelange Erfahrung beispielsweise mit Influenza-Impfungen zurück. Und ich denke, dass das ein wichtiger Schritt ist in der Bewältigung dieser Pandemie, dass diese Arztgruppen relativ schnell impfen können. Und da gibt es ja in verschiedenen Bundesländern auch schon entsprechende Pilotprojekte. Und das muss dann jetzt auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Aber das ist ein wichtiger Schritt. Wir von der Ständigen Impfkommission sind ja für die wissenschaftlichen Impfempfehlungen zuständig. Also für den Hintergrund, wer geimpft werden soll, wie die Evidenz der Studien ist. Nicht so sehr im Hinblick auf die praktische Umsetzung von den Impfprogrammen.
Und dennoch hört man trotzdem die Sorge ständig, dass Hausärzte sich eben über ihre Impfempfehlungen am Ende hinwegsetzen. Teilen Sie diese Sorge?
Also die Priorisierung besteht ja nur so lange, bis wir genügend Impfstoff haben. Und die Situation des Impfstoffmangels, wie wir ihn aktuell noch haben und wo die Priorisierung wichtig ist, die wird sich ja hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten auflösen. Und ich sage jetzt mal, gerade die Hausärzte sind ja diejenigen Ärzte, die ihre Patienten am besten kennen, wo man sehr niederschwellig impfen kann. Aber selbstverständlich muss es dann auch da sein, dass hier die am gefährdesten Personengruppen geimpft werden und nicht diejenigen, ich sag mal, die den besten Kontakt zum Hausarzt haben. Also das ist natürlich nach wie vor sehr wichtig.
Gut, aber dann ist ja trotzdem immer noch die Frage im Raum, wann sollen die Hausärzte mit einbezogen werden?
So bald als möglich.
Also nicht erst, wenn genug Impfstoff da ist, dass die Impfzentren ausgelastet sind?
Nein, die Hausärzte sollen möglichst bald einbezogen werden, ganz einfach, damit wir in breiteren Umfeld impfen können. Gucken Sie mal, wir haben jetzt eine Impfquote von etwas mehr als 6% von einer Impfung, gut 3% von zwei Impfungen. Also das ist noch ein weiter Weg zu einer Herdenimmunität, wo wir Impfquoten von vermutlich über 70 mitunter, wenn wir an die britische Variante denken, vielleicht sogar 80% benötigen. Also da muss im Prinzip möglichst bald es zu einer Veränderung kommen.
Nichtsdestotrotz, am Ende kann auch nur das verimpft werden, was auch da ist. Selbst die Impfzentren sind noch nicht ansatzweise ausgelastet, weil wir eben immer noch in dieser Mangelsituation sind. Jens Spahn hat gesagt, das wird wahrscheinlich auch im April noch so sein, auch wenn sich die Situation da verbessert. Sollte jetzt zügig beispielsweise der russische Impfstoff Sputnik V zum Einsatz kommen?
Gut, der muss ja erstmal zugelassen werden, aber wenn man sich die Studiendaten anguckt, die mittlerweile publiziert sind, handelt es sich bei dem Impfstoff Sputnik V oder Sputnik 5 um ein vielversprechendes Konzept, was ja auf der Grundlage von zwei unterschiedlichen Adenoviren basiert. Also es ist ein interessantes Konzept und wenn er zugelassen ist, sollte er selbstverständlich auch in Deutschland verimpft werden, keine Frage.
Jetzt wird der Impfstoff in Russland ja schon relativ lange verimpft, ist dort zugelassen worden. Das wurde aus vielen Gründen stark kritisiert. Jetzt weiß man doch mittlerweile etwas mehr über den Impfstoff, haben Sie auch gerade gesagt. Warum dauert die Prüfung durch die EMA, durch die Europäische Arzneimittelbehörde, so lange?
Die Prüfung dauert gar nicht lang. Es mussten erstmal die Unterlagen eingereicht werden, dass die Prüfung beginnen konnte. Mhm. Also das ist der Punkt, warum es zum jetzigen Zeitpunkt da noch keine Zulassung gibt. Also der Antrag auf Prüfung ist ja noch gar nicht so lang bei der EMA eingereicht. Also da kann man der EMA keinen Vorwurf machen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir ein valides Prüfsystem haben, weil nur wenn die Bevölkerung Vertrauen in einen Impfstoff hat, und das ist eben die Grundlage, die Prüfung, werden die Gruppen auch letztendlich dann den Ärmel hochkrempeln und sich impfen lassen. Also die Vertrauen in die Wirksamkeit und die Sicherheit eines Impfstoffes ist für mich die Grundlage und die EMA prüft sehr schnell. Also auch dieser Vorwurf, warum dauert das alles so lang, muss ich sagen, kann ich nicht so ganz teilen, wenn ich mal zurückdenke. Wie sieht es denn eigentlich mit anderen Impfstoffen aus? Normalerweise dauert es 10, mitunter 15 Jahre. Manchmal gelingt es nie, einen Impfstoff zu entwickeln.
Gut, sind aber auch nicht in der Pandemiesituation entwickelt
worden.
Ja,
die sind noch nicht in der Pandemiesituation, aber trotzdem, insgesamt haben wir nach gut einem Jahr unterschiedliche Impfstoffe, die zugelassen sind, die Impfkampagne läuft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mit den Impfstoffen alles so lang dauert. Eine Frage ist halt, inwieweit können wir den Impfablauf straffen? Und ich denke, das wird alles besser werden, sobald wir mehr Impfstoff zur Verfügung haben und sobald es weniger bürokratische Hürden gibt. Also das ist gerade vor dem Hinblick, wenn die Hausärzte und Fachärzte impfen, muss das natürlich in das Hausarzt- und Facharztsystem halt reinpassen.
Vertrauen ist ein gutes Stichwort, das Sie angesprochen haben. Kommen wir noch mal auf einen anderen Impfstoff zu sprechen, und zwar auf den Impfstoff von AstraZeneca. Der wurde trotz Knappheit reihenweise von Patienten abgelehnt, nachdem die STIKO zunächst keine Empfehlung für die Impfung von über 65-Jährigen ausgesprochen hatte. Viele haben das im Nachhinein als Übervorsicht von der STIKO bewertet, die nicht hilfreich war. Wie bewerten Sie das im Nachhinein?
Also warum haben wir denn initial gesagt, diesen Impfstoff nur bis 65 zu verwenden? Das lag ganz einfach daran, weil wir zu wenig Daten hatten. Wir hatten zum keinen Zeitpunkt gesagt, dass der Impfstoff nicht geeignet ist. Und dass der Impfstoff teilweise abgelehnt wurde, war auch meines Ermessens eine Frage, wie wirksam wird denn der Impfstoff eingeschätzt? Und da wird dieser Begriff der Wirksamkeit häufig falsch verstanden. Also bei der Wirksamkeit eines Impfstoffes handelt es sich ja, ich sag mal, um eine relative Größe, die prozentuale Verringerung des Erkrankungsrisikos beschreibt. Und wenn wir sagen, dass ein mRNA-Impfstoff eine Wirksamkeit von 95% hat und ein vektorbasierter Impfstoff eine Wirksamkeit von 70% hat, dann heißt es ja nicht, dass 30% der Leute nicht geschützt sind. Und die Daten bei den vektorbasierten Impfstoffen belegen sehr gut, dass sie schwere, mitunter tödliche Krankheitsverläufe sicher verhindern.
Sabine Wicker, Professorin für Arbeitsmedizin an der Uni Frankfurt und stellvertretende Vorsitzende der Ständigen Impfkommission der STIKO. Das Gespräch haben wir vor der Sendung mit ihr aufgezeichnet.